Die Geschlechtertrennung von Spielsachen und Kleidung ist zudem ein wirtschaftlich nicht zu unterschätzender Faktor. Was, wenn es keine Jungen- oder Mädchenabteilung mehr gibt in den Spielzeug- und Kleiderläden? Was, wenn die Abteilungen rein nach Interessen eingeteilt werden und auf den Werbefotos sowohl Jungen als auch Mädchen in rosaroten Kleidern und mit Puppen bzw. Autos erscheinen? Umsatzeinbußen wären zu befürchten, da Eltern nicht neue Sachen kaufen müssten, nur weil das neue Kind einem anderen Geschlecht zugeordnet ist. Der rosarote Hype für Mädchen wird stark von der Spielzeug- und Modeindustrie gefördert, da er Bedürfnisse weckt. Dabei handelt es sich bei der Zuordnung der Farbe Rosa zum weiblichen Geschlecht um ein eher neues und rein kulturell bedingtes Phänomen. Im 18. Jahrhundert trugen sowohl Jungen als auch Mädchen der Oberschicht Rosa und Blau. Später wurde Pink sogar eher als männliche Farbe angesehen. In einer Handelszeitschrift des amerikanischen Kinderbekleidungsgeschäftes Earnshaw aus dem Jahr 1918 heißt es, dass Rosa zu Jungen und Blau zu Mädchen passe. Der Grund ist, dass Rosa eine entscheidungsfreudige und starke Farbe ist und daher mehr zu Jungen passt, während Blau eher delikat und zierlich und daher hübscher für die Mädchen ist. Erst ab Mitte des letzten Jahrhunderts hat sich Pink zunehmend als typisch weibliche Farbe etabliert. Dieses Beispiel demonstriert, wie stark kulturell geprägt unsere als natürlich empfundenen Vorstellungen von den Vorlieben der Geschlechter sind. In unseren Köpfen nehmen wir solche Vorlieben jedoch als Beweis für die Zuordnung zu bestimmten Geschlechtskategorien. Nicht zufällig hören wir in den Geschichten von Transfrauen über ihre Kindheit sehr häufig etwas über die Vorliebe für die Farbe Rosa. Das aktuelle geschlechtsbezogene Verhalten von Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen ist demnach neben einer möglichen Veranlagung durch die frühen sozialen Einflüsse in der Erziehung und gesellschaftliche Faktoren geprägt. Je höher der Druck zu geschlechterkonformem Verhalten in der individuellen Umgebung, desto weniger kann ein Kind geschlechtsuntypisches Verhalten ausleben, auch wenn es sich dieses wünscht. Transpersonen beschreiben retrospektiv häufig, dass der Druck zu geschlechtstypischem Verhalten enorm auf ihnen gelastet hat und dass sie sich während gewisser Phasen ihres Lebens angepasst haben. Dies führt dazu, dass Geschlechtsidentität von außen nicht unbedingt ablesbar ist. Das Verhalten, der Geschlechtsausdruck, muss nicht mit der inneren Zuordnung übereinstimmen. Diese Erkenntnis ist sehr wichtig für die in Kapitel 9 beschriebene Unterstützung und Beratung von Transjugendlichen und ihren Familien. Was nun aber, wenn viele dieser von uns als natürlich erlebten Kategorien mehr unserer Geschichte, unserer aktuellen gesellschaftlichen Wahrnehmung und weniger der Natur entsprechen? Diese Frage ist selbstverständlich nicht neu. Generationen von Genderforschenden haben sich mit der Frage beschäftigt, was an den Geschlechtsrollen einer wie auch immer festgelegten Natur, also den biologischen Unterschieden der Geschlechter, entspricht, und was durch die gesellschaftlichen Unterschiede zwischen der männlichen und weiblichen Rolle und der dementsprechenden Sozialisation zu begründen ist. Bereits Simone de Beauvoir rückte 1949 in ihrem Pionierwerk »Das andere Geschlecht« erstmals die Kategorie Geschlecht ins Zentrum einer sozialwissenschaftlichen Untersuchung. Sie unterschied dabei bereits klar zwischen dem biologischen Geschlecht und der kulturellen Prägung. Für sie war klar, dass das, was zu ihrer Zeit sozial als Frau definiert wurde, nicht eine biologisch begründete Tatsache, sondern ein sozial und kulturell vermitteltes Rollenbild war. Bis heute gibt es keine abschließende Antwort auf die Frage, was an unseren Rollenvorstellungen und welche Anteile der messbaren Unterschiede zwischen Männern und Frauen bzw. Jungen und Mädchen biologisch-genetisch vorbestimmt sind und welche davon sich sozial-kulturell erklären lassen. Wir haben gesehen, dass die Studien darauf hinweisen, dass die Unterschiede zwischen den Geschlechtern im Verhalten und in den Fähigkeiten zunehmend kleiner werden. Kaum jemand konnte sich vor über 100 Jahren vorstellen, dass es eines Tages so geringe Unterschiede zwischen den Geschlechtern geben wird, wie das heute der Fall ist.